Hallo. Einer meiner Lieblingsfilme ist der Film Forrest Gump. Forrest Gump ist so ein Amerikaner, den begleitet man so durch sein Leben, so von den 50er Jahren, 1950, 1955 oder so, bis weit in die 1980er Jahre rein. Und er ist so nicht besonders intelligent. IQ von 70, sagt man so, aber er ist total sympathisch, netter Kerl und er fällt in seinem Leben immer wieder auf die Füße. Also egal, wo er sich gerade verrannt hat, er fällt wieder auf die Füße, es geht immer gut aus. Und eines Tages, da erfährt man dann, er erzählt das so, er hat seine Finanzen einem Freund anvertraut, der hat sein Geld angelegt und der Forrest sagt, ja, es war irgendetwas mit Obst. Und dann sieht man so dieses Apple-Logo erscheinen und dann weiß man, okay, der hat Aktien gekauft, die sind durch die Decke gegangen. Und der Freund sagt dann zu ihm, Forrest, um Geld musst du dir nie wieder Sorgen machen. Und Forrest in seiner Art so sagt, oh prima, eine Sorge weniger. Und das hat mich immer fasziniert, wenn jemand sagt, um Geld musst du dir nie wieder Sorgen machen, oh, eine Sorge weniger. Und ich habe mich gefragt, was du wohl sagen würdest, wenn jemand zu dir käme und sagen würde, um Geld musst du dir nie wieder Sorgen machen. Boah, eine Sorge weniger. Oder vielleicht eher, hast du gerade den Knall gehört? Das war der Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist, weil das wirklich eine zentrale Sorge meines Lebens ist. Und ich habe mich gefragt, was hätte Jesus gesagt, wenn einer zu ihm gekommen wäre, der gesagt, Jesus, um Geld musst du dir nie wieder Sorgen machen. Und ich glaube, Jesus hätte gelacht. Also der Jesus, an den ich glaube, der konnte auch lachen, herzhaft lachen. Und ich glaube, in dem Fall hätte er gelacht. Und er hätte gesagt, weißt du was, ich habe mir noch keinen einzigen Tag in meinem Leben um Geld Sorgen gemacht. Ich lebe so, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken und was ihr zum Leben braucht und was ihr an Kleidung braucht für euren Körper. Das ist so, wie ich lebe. Und das ist so, was Jesus ja auch in der Bergpredigt uns mitgibt. Sein Leben, das beschreibt er da letztlich, ein sorgenfreies Leben. Weißt du was? Es gibt so ein kleines Detail im Evangelium. Die Jünger und Jesus hatten zusammen auch eine Kasse. Und diese Kasse hatte Jesus dem Judas anvertraut. Und da steht so im Nebensatz, der war ein Dieb, er nahm gern mal was aus der Kasse. Und was kann mehr Sorgenfreiheit symbolisieren, als wenn du dein Geld einem anvertraust, wo du eh weißt, der wird immer mal was abzweigen für sich? Jesus macht es ihm Geld einfach keine Sorgen. Aber wir, ihr habt es jetzt schon gehört in der Anmoderation, ihr habt es im Anspiel gesehen, wie können wir sorgenfrei sein? Es gab mal einen Preußenkönig, Friedrich II., der hat sich dieses Schloss gebaut, um weit vor den Toren Berlins in Potsdam, damals so ein kleiner Ort, den Sorgen seines Regententums zu entfliehen. Und er gab diesem Schloss den schönen Namen Sans Souci, ohne Sorge. Hier wollte er ohne Sorge sein. Die schlechte Nachricht für uns ist, ich glaube, die wenigsten von uns werden es schaffen, ein Schloss zu bauen, um dort den Sorgen des Alltags zu entfliehen. Oder ich habe, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, das war auch in unserem Text drin. Ich habe in dieser Woche in einer Talkshow, war jetzt zufällig der Franz Müntefering und er erzählte folgende Geschichte. Da war ein Landrat, der hat der ältesten Bürgerin seines Landkreises zum Geburtstag gratuliert, und zwar zum 106. Und die war noch gut drauf, auch gut beieinander. Und sie war so fröhlich und so optimistisch. Und er fragte, ja, warum sind Sie so fröhlich? Und er sagte sie, wissen Sie, meine beiden Kinder, die sind jetzt auch im Altersheim. Jetzt mache ich mir um nichts mehr Sorgen. Aber ich fürchte, ihr wollt alle nicht warten, bis ihr 106 seid und eure Kinder im Altersheim, bevor das mit dem Sorgen besser wird. Aber es kommt etwas zum Ausdruck. Wie viel Sorgen wir uns machen, das hängt mit unserem Leben zusammen, mit unserer Biografie, mit unserer Situation. Das ist ja klar. Ich persönlich, wenn ich so drüber nachgedacht habe, bei mir fing das an, so als Teenager, 15 ungefähr. Und zwar deswegen, weil da in unserer Familie große Sorgen einkehrten. Mein Vater hatte eine Firma, und das war auch schon dritte Generation, das lief eigentlich immer. Und dann kam in Deutschland so die erste fette Wirtschaftskrise, Mitte der 70er Jahre, Ölkrise, und dann ging alles bergab. Und wir hatten echte Sorgen zu Hause. Äußerlich war noch alles gut, aber wir hatten echte Sorgen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, ja, es könnte auch schlechter werden, sondern wenn das dann schiefgegangen wäre, wären da Schulden gewesen, hätte man nie zurückzahlen können. Und das lag wie so ein Druck auf uns und das hat mich dann auch ein Stück weit geprägt. Nicht so ganz, ja, hallo, das ist ja nur ein kleines Problem, sondern es können auch echte Probleme im Leben kommen. Und du musst auch vorsichtig sein und deine Entscheidungen sind auch wichtig und triff die richtigen Entscheidungen. Es kann auch alles schiefgehen. Und ich habe gemerkt, dass mich das auch geprägt hat und ausgemacht hat. Und so ist jeder von uns hier mit den Sorgen in seiner Biografie irgendwie unterwegs. Und ich habe gedacht, um Jesus zu verstehen, gucken wir mal auf diesen schönen Ort, wo man der Überlieferung nach sagt, da hat er die Predigt gehalten. So über dem See Genezareth auf einem Hügel. Natürlich ist da heute eine Kirche gebaut und eine Wallfahrtsstätte sozusagen, der Berg der Seligpreisung. Aber stellen wir uns das mal vor, dass da nun der Petrus sitzt. Und Jesus sagt ihm alles das, was wir gerade gehört haben. Und der Petrus guckt runter auf den See und vielleicht sieht er da ein paar Schiffchen rumfahren und denkt so, das war mein Leben. Der See war mein Leben. Und das gab mir auch Sicherheit. Weil es war jetzt nicht jeder Tag gleich und ich habe nicht immer Fische gefangen, aber ich habe Fische gefangen. Und ich wusste, das ist mein Job und damit verdiene ich Geld und das passt, das hat schon mein Vater gemacht und dessen Vater gemacht. Und da könnte ich auch noch sein, aber ich habe mich halt entschieden, jetzt mit diesem Rabbi durch die Gegend zu ziehen und unterwegs zu sein. Und diese Sicherheit habe ich aufgegeben. Und Jesus sagt ihm, sorge dich nicht, mach dir keine Sorgen um dein Leben. Jesus wird ihm sagen, kurze Zeit später, du und ein anderer, ihr zieht jetzt los, ihr nehmt nicht mal ein Portemonnaie mit, ihr nehmt nicht mal Sandalen an die Füße, ihr verlasst euch total, wie ihr da unterwegs seid, auf Gott. Und Petrus wird aus diesem Lebensstil nie wieder rauskommen. Und wisst ihr, was ich faszinierend finde? Als alter Mann sitzt er in Rom. Sein Leben hat eine Wendung, einen Verlauf genommen, das hätte er sich niemals vorstellen können. Er ist der Leiter sozusagen der christlichen Kirche in Rom. Fantastisch. Und er schreibt seinen Brief und er gibt das weiter, was er gelernt hat in seinem Leben. Und wisst ihr, was er den Leuten weitergibt? 1. Petrus 5. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das, was an diesem See begann, wo Petrus gelernt hat, mach dir keine Sorgen. Das ist die Botschaft von Jesus. Zieht er sein ganzes Leben lang durch und sein Fazit ist, so kannst du leben. Deine Sorge kannst du auf Jesus werfen, denn Jesus sorgt für dich. Das war das Fazit von Petrus. Und ich weiß nicht, wie du heute hier bist, was du mitgebracht hast. Es kann ja sein, es sind Leute hier, die haben auch gesagt, ich werfe meine ganze Existenz auf Jesus. Ich verlasse meinen Beruf. Ich lebe von Spenden, vielleicht wo ich noch gar nicht weiß, wo die herkommen sollen. Bin so ganz unterwegs mit dem Herrn. Und viele von euch, so wie ich euch kenne, sind ganz normal im Job und verdienen ihr Geld oder in der Firma oder wo auch immer wir unser Geld verdienen. Und das scheint ein bisschen weiter weg zu sein, dieses unmittelbare Sorgen um den nächsten Tag. Aber wenn wir den Text, den wir hier vor uns haben, anschauen, gibt Jesus einige Prinzipien mit, die für jeden von uns gelten, egal in welcher Situation wir stehen. Und diese Prinzipien gibt er uns auch mit, damit unsere Sorgen weggehen. Letztlich, dass sie weggehen. Wenigstens aber, dass sie weniger werden, weil er uns sagt, sorgt euch nicht. Es sind vier Prinzipien, die ich mit euch durchgehe. Das Schatz-Herz-Prinzip, das Auge-Licht-Prinzip, das Zwei-Herren-Prinzip und das Zufallsprinzip. Ihr habt es im Text schon gehört. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen, sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Das ist das Schatz-Herz-Prinzip. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Jesus sagt, dein Besitz hat die Eigenschaft, dein Herz, also die Kommandozentrale, die Steuerzentrale deines Lebens zu besetzen und auszufüllen. Und wenn dein Besitz, den du hier hast, dein ganzer Schatz ist, dein Konto, dein Auto, dein Haus, dein Boot, was auch immer, dann wird das dein Herz voll machen und das wird auch deine Ausrichtung bestimmen. Du wirst sehr zentriert sein auf das, was du hast. Er sagt einmal in einem Gleichnis, da wird das Wort Gottes wie auf einen Acker gestreut und dann wächst das auf, das Gute, was Gott in uns anlegt, sein Schatz sozusagen, und dann kommen die Dornen. Und Reichtum, das sind die Dornen, die ersticken alles Gute, was Gott in dein Leben reinlegen will. Es hat jedenfalls die Kraft dazu. Es hat die Kraft, uns völlig in Besitz zu nehmen. Ein anderes Mal erzählt Jesus von einem Großbauern, der eine super Ernte hatte. Der war praktisch in dieser Forrest Gump-Situation. Um Geld brauchst du dir nie wieder Sorgen machen. Er war in der Situation, wo wir vielleicht sagen würden, Lotto gewinnen. Er war vielleicht in der Situation, auch du wirst Profifußballer und oder schreibst deinen ersten großen Profivertrag. Um Geld brauchst du dir jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Und er setzt sich hin und er sagt, ah, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Jetzt gönne ich mir Ruhe, ich esse und trinke und ich genieße mein Leben. Und dann sagt Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? Und Jesus sagte, so ist es bei dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist, bei Gott. Dahin, wo wir alle mal gehen, werden wir nichts mitnehmen. Dahin, wo wir alle mal gehen, da ist die Straße mit Goldbarren gepflastert. Das sind die Straßen aus Gold im neuen Jerusalem, sagt die Offenbarung. Da brauchst du keine Goldbarren mehr, die kannst du hier lassen. Und das ist, was Jesus hier sagt mit diesem Schatz-Herz-Prinzip. Er sagt uns ja letztlich, richte dich aus. Richte dich aus und betrachte auch den Wert von allem, was du hast, angesichts der Frage, wie lange wirst du es denn haben? Im Alten Testament in Israel war es so, man konnte ein Grundstück kaufen, aber es gab so einen 50-Jahres-Rhythmus. Im 50. Jahr, das war das Jubeljahr oder das große Sabbatjahr, und da wurde alles wieder zurückgegeben an den ursprünglichen Besitzer. Weil in dieser Gesellschaft es ja so gedacht war, dass die 12 Stämme unter sich das Land verteilt hatten, die Familien das Land verteilt hatten. Und das sollte nicht aufgelöst werden, indem einer irgendwann mal alles an sich nahm, sondern es musste, nach 50 Jahren musste alles zurückgegeben werden. Und jeder, der etwas kaufte, der musste sich fragen, wann ist das nächste Sabbatjahr? Und dementsprechend war auch der Wert eines Grundstücks niedriger, als wenn es jetzt 50 Jahre noch hin war oder wenn es nur noch 10 Jahre hin war. Und im Grunde sagt Jesus uns das auch. Wenn du überlegst, du musst alles eh wieder abgeben, gib dem nicht diesen hohen Wert, den du ihm geben würdest, bei dem Gedanken, du könntest alles besitzen. Schau auf das, was ewig Bestand hat, was Ewigkeitswert hat. Und wer da ein echter Kenner, der weiß, was Dinge wirklich wert sind und wo Dinge wirklich wert sind. Das, was wir für den Herrn tun, was wir bei ihm wiederfinden werden. Und wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Füll dein Herz mit etwas anderem. Der Friede, der von Christus kommt, der soll in eurem Herz regieren und alles, was ihr tut. Nicht unser Besitz, der Friede, der von Christus kommt, der soll unser Herz regieren. Das ist das Ziel. Jesus erhebt Einspruch. Einspruch, wenn wir Schätze hier auf der Erde sammeln und nicht im Himmel. Dann kommt das Auge- und Lichtprinzip. Jesus sagt, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Das kommt an mehreren Stellen bei Jesus vor, dass er sagt, was fließt durch deine Augen in deine Birne, in dein Gehirn? Was beeinflusst dann auch dein Denken? Was beeinflusst deine ganze Einstellung, deine ganze Haltung? Und das, was durch deine Augen reinkommt, das macht dein Leben entweder Licht oder es macht es dunkel. Und das ist eine Aufforderung an uns, die ich jetzt heute nicht besonders weit ausführen will, aber ich sagen will, schaut mal danach, wie wir heute leben, wie viel wir aufnehmen an Informationen, meistens durch unsere Augen, und wie viel das auch mit dem Thema Sorgen bei uns macht. Ja, du kannst dir Sorgen machen, ob der Brexit kommt oder nicht kommt. Aber was hat das mit deinem Leben letztlich zu tun? Oder beziehungsweise musst du alle 5 Minuten auf dein Handy gucken, und na, was ist denn jetzt da passiert, und mach dich das ruhig. Vielleicht kann man da auch ein Stück weit einfach 2 Schritte zurückgehen. Manche von uns müssen es vielleicht beruflich oder wie auch immer. Aber ich glaube, wir haben viel mehr Informationen, als wir brauchen. Und deswegen machen wir uns auch um viel mehr Sorgen als Sachen Sorgen, als wir eigentlich müssten. Ich habe neulich mal eine interessante Info gelesen. 1865 wurde der amerikanische Präsident Abraham Lincoln ermordet. Manche denken heute noch, der größte Präsident, den sie jemals hatten, hat die Sklaverei abgeschafft, den Bürgerkrieg danach gewonnen, hat die Union zusammengehalten, und dann wurde er wenige Tage später erschossen. Wie lange hat es gedauert, bis man in Europa wusste, dass Abraham Lincoln erschossen wurde? 1 Minute, 1 Stunde, 1 Tag, 10 Tage. Es hat 14 Tage gedauert. Warum? Weil es kurz bevor das Atlantikkabel gelegt wurde, wo man dann auch schneller Informationen durch den Atlantik schicken konnte. Es musste erst ein Schiff von Amerika irgendwann nach Europa kommen, und das hatte dann die Information, der amerikanische Präsident wurde ermordet. Die Leute in Europa lebten einfach weiter. Es hat sie erst mal 14 Tage nicht tangiert, wahrscheinlich hinterher auch nicht. Und ich habe gedacht, vergleich das mal mit unserer Welt. Ja? Durch die Glasfaserkabel, das ist das Schöne mit dem Licht, finde ich, werden die Informationen gejagt ohne Ende. Und die Frage ist, was macht es mit uns, ein Thema Sorge? Wie viel Sorgen könnte ich abschalten, wenn ich da auch weniger hätte? Und wäre das nicht eine gute Idee, um auch meine Sorgen zu reduzieren? Das dritte ist das Zwei-Herren-Prinzip. Niemand kann 2 Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen, oder wird sich für den einen einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Das war für einen jüdischen Zuhörer eine extreme Herausforderung. Warum? Jeder, der ein bisschen die Geschichten des Alten Testaments mal gehört hat oder auch viel gehört hat, weiß, dass ein Riesenproblem in Israel der Götzendienst war. Man baute sich eine Statue auf und die wurde dann verehrt, anstatt dem wahren, dem unsichtbaren Gott, Yahweh, alleine zu dienen. Und eine Konsequenz davon war, dass das Volk dann endlich in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde und zu einem großen Nachdenkprozess kam. Und als sie zurückkamen aus dieser babylonischen Gefangenschaft wieder in ihr Land, da war das Thema Götzendienst vorbei. Es ist kein großes Thema mehr gewesen, wenn überhaupt. Jesus musste, als er damals in Israel lebte, nicht gegen Götzendienst anpredigen. Es gab ganz andere Themen, mit denen er sich beschäftigt hat. Und wenn er jetzt sagt, da ist wieder ein Götze, der heißt nicht Baal oder Astarte oder Moloch oder wie die alle hießen, der heißt Mammon, dann war das eine Schockinformation. Da ist wieder ein Götze, der deinen Dienst beansprucht, der dein Herr sein will. Und Mammon ist kein anderes Wort als eben Reichtum, Wohlstand, Luxus. Das ist das, was dich erfüllen kann, dass dein Herr werden kann. Was meint er damit? Es geht immer um die Frage, von wo erwarte ich Hilfe? Ein Götze ist jetzt nicht etwas, wie man manchmal so auch vielleicht fälschlicherweise sagt, das ist etwas, was dir Spaß macht oder irgendwie was du auch, wie zum Beispiel jetzt im Fernseher hat man früher immer gesagt, kann ein Götze sein in deinem Leben. Das glaube ich gar nicht. Auch der Computer ist eher nicht dein Götze. Dein Götze ist das, was dich so anzieht, dass du denkst, das hilft mir jetzt in meinem Leben. Das hilft mir, Probleme zu lösen. Und in dem Sinne sagt Jesus das hier, dass das kann dein Herr werden. Und zwar, dass ihr lebt nach dieser Formel. Ich habe ein Problem, habe genug Geld, habe ich auch eine Lösung. Problem, Geld, Lösung. Und da kannst du jetzt zum Beispiel in die Mitte statt Geld auch Mammon reinschreiben. Der ist der, der meine Probleme für mich löst. Und wenn ich so lebe, dann ist das hier in diesem Sinne mein Herr. Und der Unterschied ist erstmals auf der Folie minimal. Im christlichen Sinne geht die Formel so: Problem, Gebet, Lösung. Oder eben mit dem Vers aus dem Kolosserbrief: Die Lösung ist, der Friede Gottes kommt in mein Herz. Das ist christliches Leben. Das ist der andere große Sorgenvers im Neuen Testament, den habt ihr vielleicht auch im Ohr. Seid um nichts besorgt, Philipperbrief Kapitel 4. Seid um nichts besorgt, sondern in allen Dingen lasst eure Anliegen mit Gebet und Flehen und Dank vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen erfüllen, er wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist der Herr, dem wir dienen sollen. Und das ist die Formel, nach der wir leben sollen, wie wir seinen Frieden haben sollen. Habsucht ist Götzendienst, Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5. Und da sind wir in der Gefahr, dass uns das auch zu einem echt sorgenvollen Leben bringt. Und zwar jeder Götze hat keinerlei Interesse daran, dass du sorgenfrei bist, sondern sein Prinzip ist immer, dich in Sorge zu halten, damit du wiederkommst und ihn wieder verehrst und ihn wieder Opfer bringst und ihn wieder versuchst, zufriedenzustellen. Er möchte nicht, dass du sorgenfrei bist. Er möchte immer dich in Sorge halten. Religion. Und Jesus ist ganz anders. Er ist in Vorleistung getreten. Er ist zu uns gekommen und hat alles gegeben. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat uns ein ewiges Leben geschenkt. Und er will uns von Sorgen völlig befreien. Sein Ideal ist ein Christ, der sorgenfrei ist, weil er in Verbindung mit dem Vater unterwegs ist. Und nicht einer, der ängstlich immer wieder fragt, oh, wo kann mir jetzt dieser andere Gott helfen? Habe ich genug Geld, dann habe ich kein Problem. Ihr wisst, dass das nicht stimmt. Jesus erhebt Einspruch gegen unser zweigeteiltes Herz. Er möchte alleine in unserem Herz wohnen. Und zum Schluss haben wir noch das Zufallsprinzip. Vielleicht kennt ihr dieses kleine Wortspiel. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist der einzige Zufall, der uns sozusagen von der Bibel her zugesprochen wird. Dann wird euch das alles zufallen. Und das ist die Aufforderung, in der wir leben sollen. Die richtigen Prioritäten setzen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Ich habe mich erinnert, eine Szene in meinem Leben, das war am Ende von meinem Studium. Und es ging dann, früher gab es ja nicht so Bachelor-Master-Geschichten, sondern man studierte und am Ende musste man eine Diplomarbeit schreiben und dann eine Diplomprüfung absolvieren. Oder wie immer das auch hieß. Jedenfalls, also es gab ja auch andere Titel dafür, aber eine große Arbeit schreiben und dann eine große Prüfung und dann hoffentlich war alles gut. Und als es für mich so auf diese Diplomarbeit das erste Ding zuging, da war ich sehr engagiert, Jugendarbeit gemacht, Musik und alles Mögliche. Dann habe ich allen gesagt, pass mal auf Leute, ich habe jetzt hier eine große Herausforderung, das muss jetzt klappen. Ich bin jetzt mal eine Weile weg und habe meinen Einsatz deutlich reduziert. Es war ja auch berechtigt, es sollte ja auch gut gelingen. Das Ergebnis war, ich hatte ein Ergebnis in meiner Arbeit, das war für mich nicht befriedigend, obwohl es jetzt formell befriedigend war, aber das war für mich nicht befriedigend. Und ich wollte besser sein. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt der nächste Berg, diese Abschlussprüfung. Du machst es jetzt mal anders, auch auf Grundlage von diesem Vers. Du machst jetzt dein Programm und es gibt keine Ausrede, ich mache irgendwas nicht, weil ich muss lernen für meine Prüfung. Und dann war das irgendwie für mich eine faszinierende Zeit, weil das fluppte alles so richtig, das ging so richtig gut. Und das Ergebnis war dann auch gut und das war für mich mehr als befriedigend. Und in meinem jungen, glaube ich, 23 oder 24 Jahre alten Leben war das eine tiefe Erfahrung. Du kannst dich darauf verlassen, trachte zuerst nach Gottes Reich. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, war eine kleine Sache oder vielleicht hört sich das nicht so dramatisch an, habe ich schon tollere Geschichten erlebt, ja. Aber ich finde es wichtig, dass wir solche Geschichten erleben. Und ich merke es auch bei mir, dass es mich trägt, dass ich wenig Ausreden, am liebsten gar keine Ausreden machen möchte, das geht jetzt nicht, wenn es um irgendeine Arbeit für Gott in seinem Reich, in seiner Gemeinde geht. Dann sagen, ich möchte das schon beanspruchen, ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, er kümmert sich ja um den Rest. Er kümmert sich dann um den Rest. Ich muss am Ende der Predigt noch zwei mögliche Missverständnisse ausräumen. Das erste Missverständnis ist, du erzählst uns also, sorgenfrei leben heißt, Gott kümmert sich um alles, prima, dann bin ich ja sehr entlastet, kann mein Leben ja sehr entspannt verlaufen. Was soll ich mich jetzt um meinen Job kümmern? Was soll ich jetzt hier regelmäßiger Arbeit nachgehen? Der Herr sorgt ja für mich. Ja, steht ja schon im Psalm 127, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Das ist ja ein schöner Lebensstil. Ja. Dieses Missverständnis möchte ich schon ausräumen im Sinne eines ganzheitlichen Blicks ins Neue Testament. Ja. Es gibt auch den Vers, wer nicht arbeiten will, 2. Thessalonicher 3, Vers 10, der soll auch nicht essen. Das heißt, das, was du selbst auch an Vorsorge treffen kannst, möchte der Herr schon, dass du es auch tust. Ich weiß jetzt, dass das in unserer Gemeinde kein Riesenproblem ist. Ich weiß, dass hier die meisten nicht abhängen, sondern sehr viele, sehr fleißige Leute unter uns sind. Deswegen möchte ich auf diesem Thema nicht groß rumreiten. Ich möchte nur sagen, das wäre ein Missverständnis, wenn ich jetzt sage, ich muss mir nicht sorgen, der Herr macht alles für mich. Nein, du bist aufgerufen und 1. Timotheus 5, um das noch zu zitieren, wenn jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und er ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also, wir sind auch aufgefordert, unseren Teil zu tun. Ich finde ganz praktisch, vermeide ich damit auch eine Menge Sorgen, die unnötig wären, weil ich einfach mein Leben auch in einer guten Weise positiv im Griff habe. Und das zweite Missverständnis ist, alles wird mir zufallen. Diesen Forrest Gump-Moment, den werde ich dann ja auch erleben, weil ich reich werde. Der Herr lässt mir ja alles zufallen, das ist ja dann super. Wir sind hier in der Bergpredigt und Jesus lehrt seine Jünger dieses Gebet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn ihr den Text nochmal lest oder wenn ihr ihn verfolgt habt, es geht hier um Essen und Trinken und Kleidung. Es geht nicht um ein Bankkonto, es geht nicht um irgendwelche fetten Dinge, um das Haus und das Boot und die Ferienwohnung, sondern es geht um Essen und Trinken. Da möchte er dich versorgen und das sagt er dir auch zu. Und tendenziell leben wir in Europa oder hier in Deutschland alle weit oberhalb von dem Strich, den er uns setzt, was sorgenfreies Leben angeht. Vorigen Sonntag haben wir gesagt, es geht um die Bergpredigt. Es geht auch immer um den Bergprediger. Es geht um Jesus. Und alles das, was ich jetzt gesagt habe, ist das, was Jesus selbst gelebt hat, was seine Realität war und was er deswegen auch an uns heranträgt. Sein Schatz, sein Herz war immer beim Vater. Sein Auge war immer auf den Vater gerichtet. Sein Dienst galt ganz allein dem Vater und sein Trachten war ganz allein, die Ehre des Vaters zu vergrößern und ihn herrlich zu machen. Nur ihm diente er. Und das ist das Geheimnis auch für die Bergpredigt und für die Erfüllung. In Verbindung mit ihm, in unserem Herzen, mit ihm in unserem Leben, können wir so leben, wie er uns das gesagt hat. Können wir seinen Einspruch gegen unsere Sorgen, gegen unsere falsche Ausrichtung verwirklichen. Ich bete. Jesus, du bist unser Herr. Du bist der Bergprediger, der uns das ans Herz legt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Sorgt euch nicht. Schaut auf euren Schatz im Himmel, der für euch dort anwächst und nicht auf das, was ihr auf der Erde verrottet. Jesus, du bist der, dem wir nachfolgen wollen und wir bitten dich, senk das weiter in unser Herz, wenn wir jetzt in diesen Wochen die Bergpredigt verinnerlichen. Senk das in unser Herz und lass uns zu Menschen werden, die so leben, wie du gelebt hast. Wir ehren dich. Amen.